NDR Kultur. Das Gespräch.
Mit Jürgen Deppe, heute zu Gast der passionierte Einhandsegler Olaf Kanter, also einer, der auf allen Meeren, vor allen Dingen hier bei uns zu Hause ist, der Nordsee und der Ostsee mit seinem Segelboot Bijou von Hamburg aus, also in erster Linie auf der Nordsee. Über deren Geschichte hat er vor gut einem Jahr auch ein wunderbares Buch geschrieben, nämlich das Randmeer, über die Geschichte bis in die Gegenwart. Jetzt, wie gesagt, war er auf der Ostsee unterwegs, darüber gibt es jetzt das Buch Binnenmeer. Er ist zurück, hat wieder festen Boden unter den Füßen, sitzt mir im Studio gegenüber. Hallo Olaf Kanter.
Moin, Herr Deppe.
Die Ostsee, Deutschlands beliebtestes Urlaubsziel, das Erlebnisbad der Nation. Für Hobbysegler ja deutlich weniger kabbelig als die Nordsee. Kommt Ihnen nach Ihren Turns auf der Nordsee die Ostsee eigentlich nicht auch ein bisschen aus Seglersicht langweilig vor?
Es ist leider genau andersrum. Kabbelig ist die Ostsee. Der Nordsee gibt es irgendwann schöne große Wellen und da fährt man mit seinem Boot auf und ab und der Bug hebt sich und senkt sich und das geht eigentlich nicht ganz so hektisch zu wie in der Ostsee, wo man viel häufiger eine steile, kurze Welle hat, weil die Ostsee nicht so tief ist, weil sie nicht so groß ist und die Wellen nicht so viel Anlauf nehmen können, hat man da gar nicht so große Wellen. Also tatsächlich finde ich die Ostsee kabbeliger.
Günter Grass hat die Ostsee mal, er war ja selber Anrainer, ist in Danzig geboren, also quasi an der Ostsee, hat die letzten Jahrzehnte in der Nähe von Lübeck, also auch wieder in der Nähe der Ostsee gelebt, kennt sie also sehr gut und der hat sie mal als die baltische Pfütze bezeichnet. Das ist ganz schön gemein, oder?
Das ist natürlich ein bisschen gemein, aber es ist tatsächlich, da hat er schon recht, das ist ein sehr übersichtliches Universum. Wenn ich an der deutschen Küste lossegle und fahre durch die Nacht, bin ich schon am nächsten Tag in einem ganz anderen Land. Dann bin ich schon in Polen oder ich bin in Dänemark oder in Schweden. Also es ist keine weite Reise, die man da unternimmt. Ist alles irgendwie in Schlagweite. Und was ich halt auch finde, es ist ein vertrautes Meer. Es ist egal, wo man hinkommt. Es sieht genauso aus wie bei uns oder ähnlich. Man erkennt jedes Tier und jede Pflanze. Das ist halt wie bei uns. Es ist ein vertrautes Universum, ein vertrautes Meer. Genau, so ging mir das auch.
Und Günter Grass hat ja geologisch gesehen, wahrscheinlich hat das gar nicht so gemeint, aber ja gar nicht mal ganz unrecht. Also die baltische Pfütze ist ja quasi übrig geblieben nach der letzten Eiszeit, die ja erdgeschichtlich gesehen auch noch gar nicht allzu lange her ist. Und dann ist da einfach Wasser stehen geblieben. Oder wie habe ich mir zu erklären, dass dann da plötzlich ein Ostsee entstanden ist, ein Binnenmeer?
Genau so war das. Tatsächlich vor 10.000 Jahren, als die Gletscher angefangen haben zu schmelzen, und das ganze Eis zerfloss, zerrann, das musste irgendwo hin und blieb dann in einer Mulde stehen, die sich sozusagen südlich der Gletscher gebildet hatte. Und die Geologinnen und Geologen nennen das heute den baltischen Eisstausee. Das war sozusagen der Anfang der Ostsee. Der zog sich dann in einem Band bis hoch in den hohen Norden nach Lappland. Das war schon ein sehr, sehr großer See. Nur sammelte sich da so viel Wasser, dass das Becken, dieses kleine Staubecken, die Pfütze, das Wasser nicht halten konnte. Und es hat dann, es muss ein spektakuläres Ereignis gewesen sein, die Landbarriere in Schweden durchbrochen und ist in Richtung Skagerrak abgeströmt.
Also so ist dann tatsächlich erst der Zusammenhang der Meere entstanden. War vorher tatsächlich ein Binnensee, ist dann ein Binnenmeer geworden?
Genau, ja, so war das. Das hat sich im Laufe der geologischen Geschichte dann ein paar Mal geändert. Da ist dann diese Landbarriere wieder überschwemmt worden mit steigendem Meeresspiegel oder durch Hebung der Landmasse ist es auch wieder hochgekommen. Das war also mal abwechselnd, war die Ostsee ein Brackwassermeer mit Salzinhalt, war Binnenmeer oder hat auch sehr viel Salzwasseranteil gehabt. Das hat sich im Laufe der tausenden Jahre mehrmals geändert.
Spätestens aus Ihrem Buch Randmeer weiß man, Sie entwickeln eine gewisse Leidenschaft für die Wildnis und haben auch die Nordsee als Wildnis bezeichnet. Ist die Ostsee für Sie so etwas wie Wildnis?
Für einen Segler ist natürlich immer Wildnis. Wenn der Wind weht und Wellen auftürmt, dann wird es sofort wild. Das ist aber eine Falle. Der Segler denkt oft, mir geht es genauso, ich fahre da raus, ich erlebe Wind, ich erlebe Brecher, ich erlebe Abenteuer, dass mit der Ostsee alles in Ordnung ist und dass sie eine Wildnis ist. Das ist sie natürlich nicht, sondern wir fahren auf einer Oberfläche herum und wir sehen nicht, was tatsächlich passiert. Das Binnenmeer steht ja in einer Reihe von Essays, die sich mit Landschaften befassen und wie wir sie verändern. Bei der Ostsee ist das halt ganz gravierend. Da sieht man die Landschaft nicht. Die liegt unten in 50, 100, 200 Meter Tiefe, diese Landschaft. Und der ganze Wasserkörper, der verändert sich. Wir sehen es aber nicht. Wir sehen ja nur den Meeresspiegel. Er spiegelt den Himmel Und was darunter passiert, das sieht halt gar nicht so gut aus. Also tatsächlich fahre ich da lang. Es fühlt sich an wie der perfekte Segelurlaub, aber ich fahre auch auf einem Meer, was in großer Not ist, auf einem Wasserkörper, der nicht gesund ist.
Lassen Sie uns, bevor wir auf die Probleme eingehen, noch einmal kurz definieren, was ist denn eigentlich Meer? Sie haben es gesagt, es war ursprünglich mal eigentlich ein Binnensee, ist dann also durch einen Landdurchbruch zumindest zu einem Anschluss geworden. Andererseits muss man ja auch feststellen, das Wasser zum Beispiel in der Ostsee ist eher ein Brackwasser. Und für Landratten, also das ist die Mischung aus Salzwasser und Süßwasser, es ist ein verhältnismäßig geringer Salzwasseranteil. Was macht eigentlich das Binnenmeer zum Meer und ist es im engeren Sinne überhaupt eins?
Ja, also ein Meer ist es natürlich, es hat Anschluss an die Weltmeere. An die Nordsee ist es ja angeschlossen über die Bälte und Sunde bei Dänemark. Es hat also die Verbindung zu den Weltmeeren. Es hat Seegang, es hat Sturm, es hat alles, was Meere haben müssen, aber eben wenig Salz. Die Nordsee enthält pro Liter 30 Gramm Salz, 35 Gramm Salz, also ordentlich wie die Weltmeere, also derselbe Salzgehalt wie der Atlantik, etwas geringer als das Mittelmeer, aber so ungefähr. Und die Ostsee, die hat halt in den fernen Winkeln des Botnischen Meerbusens oder des Finnischen Meerbusens vielleicht noch 2 Gramm pro Liter oder sogar noch weniger. Die Ostsee hat halt wenig Zustrom von Salzwasser aus der Nordsee. Sie hat aber viel Zustrom durch die ganzen Süßwasserflüsse, die Flüsse, die in die Ostsee speisen. Da kommt also viel Süßwasser dazu. Und tatsächlich ist netto, hat die Ostsee auch einen Abfluss von Wasser. Also es fließt mehr Wasser raus, als Wasser reinkommt. Und das sorgt dafür, dass sie eben süß ist, wie wir sagen. Das für uns Menschen ist das gar kein Problem. Uns macht das nichts aus. Wir merken es beim Schwimmen, das schmeckt nicht ganz so salzig. Aber Flora und Fauna, die können das gerade gar nicht gut ab. Und die Ostsee ist vergleichsweise arm an Arten. Also die Nordsee hat viel mehr Fische, Krebse, Seesterne, Muscheln, alles als die Ostsee.
Sie beschreiben, es ist das jüngste Meer weltweit, das überhaupt entstanden ist. War das einfach noch nicht genug Zeit, damit sich die Flora und Fauna anpassen kann? Denn eigentlich hat man doch festgestellt, im Laufe der Evolution doch, irgendwann kommen dann irgendwelche Lebewesen, die womöglich mit beidem umgehen können oder die sich ganz gezielt anpassen können.
Genau, das ist tatsächlich so. Über die Zeit werden sich die auch anpassen. Es gibt ja auch eine ganze Menge von Arten, die damit zurechtkommen. Es ist ja nicht so, dass das irgendwie jetzt kein Fisch verträgt, dass es so wenig Salz hat, aber das Problem ist leider auch, dass es immer wieder zu Salzwassereinbrüchen gibt. Dann kommt sehr viel, wenn jetzt im Atlantik und in der Nordsee kräftige Stürme wehen, dann drückt halt mehr Salzwasser in die Ostsee und dann verbreiten sich auch Seesterne und Krebsarten wieder weiter nach Süden und weiter nach Osten, die sonst da nicht zu finden sind. Wenn dann aber 2-3 Jahre eben es keinen Salzwassereinbruch gibt dieser Art, dann kommen die alle um. Dann findet man tatsächlich tote Seesterne am Strand. Die können das halt so schnell, können die sich nicht dran gewöhnen. Wenn jetzt das fix wäre und immer 2 Gramm pro Liter, dann wird es ja wahrscheinlich irgendwann auch der letzte Krebs das bewältigt haben. Ich bin kein Biologe, ich kann so nicht einschätzen, wie lange solche Prozesse dauern. Aber das Problem der Ostsee ist eben dieser Wechsel, dass es mal mehr Salz ist, mal weniger Salz. Und das können Lebewesen nicht so gut ab.
Zu den ganz besonderen geologischen Bedingungen gehört auch eigentlich eine Ihrer Lieblingslandschaften in der Ostsee, wenn ich Ihr Buch richtig lese, nämlich die Schären, die es auch nirgendwo so gibt weltweit wie dort in der Ostsee. Also im Grunde sind das ja nur Felsbrocken, die aus dem Wasser gucken und die es nicht zu einer Insel geschafft haben. Was fasziniert Sie daran so?
Also einmal sieht es natürlich wunderbar aus. Dieser Granit, so rund geschliffen, die Farbe des Granits, die Form. Ich bin ja zuletzt noch auf Inseln gewesen, wo der wirklich schmeichelweich geschliffen ist, der Granit von den Eismassen. Man sieht, wo die Eismassen irgendwie Schutt mitgeschleppt haben. Da sind dann auch so Riefen im Stein. Man kann also die geologische Geschichte sehen. Und was die Schweden sehr gerne machen, was ich jetzt dieses Mal auch zum ersten Mal gemacht habe, während des Tages heizen sich diese Felsen schön auf und dann sitzen die abends mit einer Flasche Wein oder dem Bier oder ihrem Grill, sitzen die oben auf den warmen Felsen mit dem Hintern auf dem warmen Stein und genießen die Nacht über den Schären. Das ist ganz, ganz toll, das zu erleben und einfach dieses Labyrinth der vielen Felsen und Inselchen ist einfach ein Traum.
Wie ist denn das überhaupt entstanden? Also ich meine, sieht der Meeresuntergrund vergleichbar aus? Den sehen wir ja nun von Bord eines Schiffes aus nicht. Aber können wir uns das so vorstellen, dass im Grunde das alles so eine etwas wellige Landschaft ist, weil Eiszeit und Eis, das vordrang, Eis, das zurückging, gab es ja eigentlich überall.
Genau, das ist wieder dieser spezielle Fall der skandinavischen Gletscher. Diese Eismassen waren ja unfassbar groß und unfassbar schwer. Also der Eispanzer hatte ja eine Dicke von bis zu 3 Kilometern über Schweden. Also das ist ein unendliches Gewicht. Und das hat die ganze Landmasse wirklich nach unten gedrückt im Erdmantel. Wir wissen vielleicht, unter unserer Kontinentalkruste ist dann ein zähflüssiges Magma. Und auf diesem Magmameer schwimmen unsere Kontinente. Und das schwere Gewicht des Eises hat also das Land in das Magma gedrückt. Und mit dem Schmelzen des Eises war das Land von dieser Last befreit und beginnt sich in dem Magmameer zu heben. Ich habe das im Buch beschrieben, es ist wie ein Frachter, der eine schrecklich schwere Last schleppt. Wenn die dann gelöscht ist, dann schwimmt der wieder höher auf im Hafen. Und so war das genau mit den Landmassen Skandinaviens auch. Jetzt die Schären waren ursprünglich Land, geschmirgeltes, geschliffenes Land, wo die Gletscher gewütet haben und sozusagen alles kurz und klein geraspelt haben, bis nur noch ein welliges Relief übrig geblieben ist. Das lag dann nach dem Meeresspiegelanstieg erstmal unter Wasser. Das wurde von dem Schmelzwasser erstmal versenkt. Und ist jetzt aber im Laufe der Jahre, kommt es immer wieder weiter nach oben.
Es ist ein, Sie haben es vorhin schon erwähnt, nicht besonders lebendiges Meer hinsichtlich auch des Brackwassers und dass sich wenig Flora und Fauna dort ansiedelt. Aber es gibt dann auch noch in diesem Meer die sogenannten, also mindestens von der Boulevardpresse immer mal gerne reißerisch sogenannten Todeszonen. Was in drei Teufelsnamen ist das? Das klingt nach Horror. Ist es das wirklich?
Das ist erstmal auch eine ganz natürliche Sache. Jedes Binnenmeer dieser Größe hat diese Todeszonen. Das sind im Prinzip Zonen, wo Bakterien den Sauerstoff im Wasser aufgezehrt haben. Beim Verdauen, Verarbeiten von Material, was von der Oberfläche heruntergerieselt ist. Das ist ja Plankton im Wasser und alles, was nach unten rieselt, wird von Bakterien verstoffwechselt und die verbrauchen den Sauerstoff. Und da bilden sich, im Schwarzen Meer zum Beispiel, ist auch ein Beispiel dafür, da bilden sich dann Zonen, die nennen sich anoxisch, also sehr arm an Sauerstoff. Und auch da gibt es noch Leben. Da leben dann Bakterien, die andere Bestandteile noch verstoffwechseln, die also keinen Sauerstoff brauchen, sondern von Schwefel leben. Oder ich weiß es auch nicht ganz genau, was die futtern und wie ihr Kreislauf funktioniert. Aber in der Ostsee ist es halt so, aus allen Anrainerstaaten fließt aus der Landwirtschaft vor allem unheimlich viel Dünger in die Ostsee. Und wir düngen im Prinzip die Ostsee mit Mitteln, die eigentlich unser Getreide wachsen lassen soll. Und dieser Dünger nährt die Algen. Die Algen vermehren sich unfassbar. Es gibt große Mengen von Algen. Und wenn man in der Ostsee ins Wasser guckt, das ist meistens sehr, sehr trübe. Also man kann nicht weit gucken unter Wasser in der Ostsee, weil es so trüb ist von den Planktonpartikelchen, die da im Wasser schwimmen. Und die rieseln natürlich in die Tiefe. Dort werden sie verdaut von Bakterien, die den Sauerstoff aufzehren. Und diese Zone des aufgezehrten Sauerstoffs, die werden immer größer. Die reichen jetzt von Estland bis nach Gotland, bis nach Bornholm. Große Zonen, in denen eben kaum noch Sauerstoff ist in der Tiefe. Das ist ein großes Problem.
Das ist ein verhältnismäßig aktuelles, menschengemachtes Problem. Es gibt ein anderes großes Problem, das beschreiben Sie auch in Ihrem Buch, in der Ostsee, das es seit mindestens 80 Jahren gibt, nämlich die Weltkriegsmunition, die dort tonnenweise auf dem Grund liegt. Da stellen sich mir zwei Fragen. A, wie kommt sie da hin? Und B, wenn wir sagen, der Zweite Weltkrieg ist bald 80 Jahre vorbei, warum liegt sie immer noch da?
Dröseln wir es mal so Stück für Stück auf. Die Ersten, die Munition versenkt haben, waren die Deutschen, die nicht wollten, dass das in die Hände der Feinde fällt. Die haben also tonnenweise Munition über Bord geschmissen und versenkt und weiß der Teufel was damit gemacht. Dann kamen die alliierten Siegermächte, die alles, was irgendwo noch sprengfähig war, versenkt haben, damit die Deutschen nicht wieder anfangen zu schießen und zu sprengen und Torpedos loszuschicken. Eine irrsinnige Fracht an Weltkriegsschrott liegt da unter Wasser. Torpedos, Minen, Granaten, Munition für alle möglichen Kanonen und Gewehre, ich weiß nicht was. Aber sehr aufwendig und ungeprobt, das zu bergen. Da hat man noch nicht die Techniken entwickelt. Man hat sich lange nicht drum gekümmert, das ist die andere Sache. Aber man hat auch noch nicht das Gerät gefunden, um diese toxischen und eben potenziell auch gefährlichen Altlasten zu bergen. Und ich glaube, die Politik ist inzwischen auch ist sich des Problems bewusst und hat Mittel zur Verfügung gestellt, zu forschen und zu gucken. Aber jetzt richtig angefangen hat man mit der Bergung und der Entsorgung des schrecklichen Erbes noch nicht.
In der Kultur, Sie hören das Gespräch mit dem Spiegelredakteur, vor allem aber auch Einhandsegler Olaf Kanter, der gerade die Ostsee en Detail ausgemessen und in seinem Buch Binnenmeer beschrieben hat, Herr Kanter. Irgendwie ist sie auch ziemlich praktisch, diese Ostsee. Das war sie eigentlich immer schon, zu Zeiten, als die Landwege noch holprig waren und man also Waren nur schwer transportieren konnte. Da hat man dann gesagt, okay, ab aufs Meer. Oder wie Sie schreiben, das Meer ist der Weg. Aber ich meine, das Meer birgt ja nun auch wirklich seine Unbilden.
Damit wussten die frühen Seefahrer aber schon durchaus umzugehen. Die ersten, die da richtig fleißig die Ostsee durchflügt haben, waren die Wikinger. Die hatten bekanntlich sehr seetüchtige Schiffe und haben einen schwunghaften Handel mit dem ganzen Ostseeraum betrieben und sind über die Flüsse, weiß ja jeder, der im Geschichtsunterricht gut aufgepasst hat, die sind ja über die Flüsse weit in den Süden auch vorgedrungen, in Russland und in Polen und überall im Ostseeraum. Und die haben halt das zu ihrem Vorteil genutzt. Also die Wikinger waren ja nicht nur Plünderer und Piraten, sondern vor allem auch Kaufleute, die ihre Handelsposten da regelmäßig beliefert haben und schwunghaften Handel getrieben haben mit allen Ostseeanrainern.
Was sich ja schon seit, wie Sie gerade sagen, vielen Hunderten, wenn nicht sogar Tausenden Jahren durchzieht. Also wir erinnern uns an Heiterbu. Wir haben dann gesehen, dass es diese Handelsbünde gab, die Knutsgilde oder ja viel berühmter, also die Hanse. Heute, das habe ich dann jetzt bei Ihnen auch gesehen, 100 Fährverbindungen, die auf der Ostsee kreuzen, oft so mit Roll-on, Roll-off. Also heißt auf der einen Seite Pkw, Lkw, zum Teil Züge auf die Fähren, auf der anderen Seite wieder runter. Millionen von Menschen, Tonnen von Waren. Ist die Ostsee im Grunde ein großer Marktplatz?
Auf jeden Fall ist sie eine Art Autobahn für den Güterverkehr. Ich habe es irgendwo erwähnt, es sind wirklich viele, viele Millionen Tonnen, die über die Ostsee bewegt werden an Fracht und viele Millionen Passagiere, die da unterwegs sind. Wenn man da segelt, ist eigentlich die größte Gefahr, dass man unter irgendeine dieser Fähren gerät. Man muss wirklich aufpassen, die kommen mit großem Schwung und mit großem Selbstbewusstsein angefahren und fahren noch nicht einen Meter zur Seite, sondern man muss sehen, dass man rechtzeitig aus dem Weg kommt. Das ist die größte Herausforderung, gerade wenn man nachts unterwegs ist und man muss über einen dieser Dampfer-Highways drüber segeln. Das ist schon eine spannende Geschichte.
Da möchte man meinen, das verbindet ja. Also dann beispielsweise die Skandinavier mit den Balten, dann auch im Süden meinetwegen mit den Polen, den Deutschen, den Russen etc. Gibt es so etwas, haben Sie das festgestellt jetzt bei Ihrer Reise auch, wie ein Gemeinschaftsgefühl oder eine Identität der Ostseeanrainer?
Wissenschaft verfolgt tatsächlich ernsthaft die Frage, gibt es eine Ostsee-Identität? Haben die Staaten schon einen gemeinsamen Rahmen gefunden? Da ist bestimmt Hoffnung Ursprung des Gedankens, dass es sowas einmal geben wird. Man muss ja nur kurz in die Geschichte zurückgucken. Das war sehr, sehr lange nicht besonders friedlich. Die Skandinavier, die heute ja ein Herz und eine Seele sind, waren ja über viele, viele hundert Jahre sich spinnefeind und haben sich eigentlich jährlich irgendwo bekriegt. Die Zahl der Kriege, die ist wirklich lang. Die Russen haben auch immer mitgemischt, immer schon, auch bevor es die Sowjetunion gegeben hat, haben die sich kräftig bekriegt mit den Skandinaviern und um Inseln gestritten. Die Orlandinseln waren zum Beispiel von Schweden, von denen, von Russen besetzt, immer im schnellen Wechsel. Also eine verrückte Zeit auf jeden Fall, eine aufreibende Zeit. Dann hat natürlich der Kalte Krieg und das Erbe des Zweiten Weltkriegs das Meer nochmal richtig brutal geteilt. Da war ja wirklich eine Grenze in der Mitte. Hier die skandinavischen Staaten und Deutschland und drüben eben die Ostblockstaaten. Das hat bekanntlich 40, 50 Jahre gedauert, bis wir das überwunden haben und bis da jetzt zusammenwachsen kann und ein Raum werden kann, was vorher so brutal geteilt war.
Die Ostsee war auch strategisch in dem Sinne immer schon wichtig, will heißen, Sie haben es an Kriegen aufgeführt, es ist immer schon auch darum gerungen worden, auch um Vormachtstellungen. Im Kalten Krieg hat sie im Grunde eine Puffersituation erlebt zwischen dem Ostblock und den Westmächten. Jetzt steuern wir gerade wieder auf so etwas wie einen Kalten Krieg zu. Man sieht, auf der Ostsee finden große Manöver statt. Politisch gesehen, wem gehört die Ostsee.
Ja, das ist ja in den Seerechtsabkommen alles festgelegt, wie groß die Hoheitsgewässer von Staaten sind. Und in der Ostsee drängen sie sich natürlich eng an eng. Die Ostsee gehört halt den Nationen, die an die Ostsee grenzen. Jeder hat da seine Parzelle und nutzt die auch ausgiebig.
Wenn wir von einer Ostsee sprechen, jetzt aber als Landschaft, als Naturraum, das ist fast schon eine philosophische Frage. Wem gehört sie ethisch-moralisch?
Also ethisch-moralisch gehört ja das Meer allen. Das Meer ist eine Allmende, sozusagen eine Allmende der Menschheit. Nur haben sich eben im Laufe der letzten Jahrhunderte, seit dem 15., 16. Jahrhundert, haben sich die Menschen doch der Küsten bemächtigt und auch der Wasserflächen, die auf die Küsten folgen. Also inzwischen ist ja bis zu 200 Seemeilenzonen ist ja alles verwirtschaftet und verplant. Und das sieht man natürlich auch in der Ostsee. Da hat jeder seine Claims abgesteckt und da werden Windparks gebaut und Schifffahrtsrouten und Pipelines und Datenkabel. Die Ostsee ist natürlich auch ein Wirtschaftsraum auf jeden Fall.
Sie zitieren in Ihrem Buch einen Experten, der vom am besten gemanagten Meer der Welt spricht. Da könnte man sagen, hey, Chapeau, da gibt es nochmal ein Sternchen für die Ostsee. Sie sind aber eher skeptisch.
Naja, der hat natürlich einen anderen Ansatz. Das ist ein Wissenschaftler, der sagt, wir haben hier große Probleme. Die Ostsee, die ist zu warm, die ist verschmutzt. Die wird und den Dreck, den wir in die Ostsee reinpumpen, den wird sie nicht wieder los. Aber gleichzeitig haben wir tolle Daten. Wir beobachten sie seit vielen, vielen Jahren. Deshalb können wir eigentlich recht genau sagen, wie sie sich entwickelt und was passiert. Und sie könnte sogar ein Vorbild sein für uns, dass wir von der Ostsee hochrechnen auf die anderen Weltmeere, was da passieren kann. Und der best gemanagt ist halt, die Ressourcen der Ostsee, die sind perfekt vermessen und erforscht. Also insofern weiß man sehr genau Bescheid, was sich gerade in der Ostsee tut. Das Traurige ist nur, dass wir noch nicht die Konsequenzen gezogen haben und endlich anfangen, unsere Ostsee ein bisschen zu säubern.
Sie stellen auch am Ende Ihres Buches die Frage, wie es um unser Binnenmeer steht und geben selbst die Antwort in zwei Worten: nicht gut. Warum?
Das ist genau der Punkt, den ich eben angeführt habe. Die Ostsee ist ein abgeschlossenes Becken. Also sie hat nur zwei schmale Ausgänge. Der Austausch des Wassers findet sehr langsam statt. Im Prinzip ist das Wasser, was sich irgendwo in Finnland, in den finnischen Gewässern oder in den schwedischen Gewässern befindet, das braucht 30 Jahre, bis es einmal ausgetauscht ist. Und wir schaffen es ja aber noch nicht mal, die Schadstoffmenge zu reduzieren, die wir jetzt einleiten und die Abflüsse der Landwirtschaft. Das ist halt das große Problem. Dieses Meer nimmt immer mehr Schmutz auf, den es nicht loswerden kann, weil es nicht abfließen kann. Die Nordsee ist nach oben offen sozusagen, gen Norden, da ist der Atlantik, die wird immer ordentlich durchgespült. Aber die Ostsee hat das halt nicht. Die hat das große Problem, dass sie eben ein abgeschlossenes Meer ist, ein Binnenmeer. Und wir müssen ihr helfen, diese Probleme sozusagen zu lösen, die wir selbst verursacht haben natürlich. Ne? Das hat ja das Meer nicht selbst getan.
Haben Sie Hoffnung, dass es da perspektivisch eine Lösung geben könnte, dass das Binnenmeer rettbar ist? Denn wie Sie es beschreiben, mit immer mehr Schadstoffen, mit immer mehr Mikroorganismen, die, wie Sie es am Anfang beschrieben haben, den Sauerstoff aufgebrauchen etc. pp. Das klingt jetzt erst einmal nach einem steilen Abstieg und nicht unbedingt nach einem Hoffnungsschimmer.
Es hängt leider ganz am Verhalten der Politiker, die da zusammensitzen und diese Dinge beschließen. Die Kommission, die eingesetzt worden ist, um sozusagen die Sauberkeit des Gewässers und sozusagen das Management des Gewässers zu überwachen, HELCOM, Helsinki Commission, die hat halt in ihrem letzten Bericht geschrieben, dort, wo Einschränkungen eingehalten werden, wo Verabredungen eingehalten werden, dort bessert sich die Lage. Es hängt nur an der Politik, es ist sozusagen keine Raketenwissenschaft, die Ostsee sauber zu bekommen. Man muss halt einfach nur mal anfangen, nicht mehr Schmutz einzuleiten und dann wird es ihr auch wieder besser gehen. Und diese Hoffnung, die habe ich tatsächlich, weil wir es ja schon gelegentlich geschafft haben, als Menschheit Ecken wieder sauberer zu bekommen. Also die Ruhr, die Flüsse Elbe und Weser, da hat sich ja so viel getan. In Hamburg kann man jetzt wieder in der Elbe baden. Das wäre ja vor 20, 30 Jahren, wäre das kein Vergnügen gewesen. Aber heute kann man tatsächlich, ich tue das regelmäßig, ich springe vom Boot in die Elbe. Und so denke ich, wenn wir uns zusammenreißen und das wollen, dann können wir das auch für die Ostsee erreichen.
Ein hoffnungsvoller Ausblick von Olaf Kanter, Spiegelredakteur und passionierter Einhandsegler. Gerade ist im KJM Buchverlag in der Reihe European Essays on Nature and Landscape sein Band Binnenmeer erschienen. Die höchst informativen, schön gestalteten und spannend lesbaren 144 Seiten kosten 20 Euro. Herr Kanter, vielen herzlichen Dank für den Besuch im Studio.
Sehr gerne, war mir eine Freude.
NDR Kultur.